Ja, ihr Lieben, das ist ja so gewaltig, wenn man hier in der großen Autogarage sitzt. Ganz toll, dass ihr das möglich macht. Morgen schon in aller Frühe vor fünf die Autos rausgefahren und dann haben wir Platz und Raum und Luftfilter. Ganz wunderbar und dürfen uns versammeln. Aber da bei euch im Pflegedienst Agape, wo die vielen Fahrzeuge unterwegs sind, was ist das für ein Jammer in vielen Häusern? Die Krankheitsnöte. Und bei den Alten, oft schon bei den Jungen. Und man kann die Last gar nicht mehr tragen. Ich denke auch jetzt, heute Morgen, unter uns sind ja ganz viele, die sind beschwert. Die wollen nicht drüber reden, was sie an Belastungen haben und an Nöten, an Druck, an schlimmen Dingen, die sie nicht bewältigen. Und ich bin so froh, dass Paulus sagt, darüber muss man reden. Ich will das nicht verschweigen. Ich will das nicht unterschlagen. Ich will das nicht unter den Tisch drücken. Wir sagen oft, das verdrücken wir. Das Schwere, das mich belastet, das muss raus. Und wir kennen das ja, wie das eine ganz wunderbare Sache ist, wenn man persönlich davon redet, wie man das erlebt hat. Vorhin war eine Liedzeile, Gott ist gut, auch wenn er uns Lasten auferlegt. Wie? Das müsst ihr erzählen. Die persönlichen Zeugnisse, die man gibt, die sind ganz hilfreich. Dass du das weitersagen kannst und sagst, ich habe das erlebt. Ich war ganz tief unten, ich war am Boden zerstört, ich war fix und fertig. Hatte keinen Mut mehr, ich wollte nicht mehr, ich konnte nicht mehr. Und dass das ein Mann sagt wie Paulus, der war doch ein Energiebolzen ohnegleichen. Wo gab es denn solch einen Missionar wie ihn? 15.000 Kilometer zu Fuß, in Gefahr, im Taurus durch den Schnee unter Räubern, x-mal unschuldig eingesperrt, dann mit Peitschenhieben geschlagen, im Seesturm, schier untergegangen. Was hat er erlebt? Ganz schlimm in der Gemeinde hat er auch ganz Böses erlebt. Falsche Brüder, das Allerschlimmste. Es gibt auch falsche Schwestern. Und die haben ihn verspottet und haben gesagt, er sieht so kläglich aus, er hat keine Redegabe. Das wundert uns. Seine Erscheinung muss jämmerlich gewesen sein. Und das muss man alles einmal wegsticken können und dann weitermachen. Bei uns ist es ja oft nur eine kleine Kränkung und dann sagen wir, ich gehe nicht mehr hin, ich bin schon beleidigt, mache nicht mehr mit. Aber der Paulus hat das durchgehalten und dann ist eine Sache passiert in Asien. Das kleine Asien, heute die Türkei, römische Provinz Asia. Und wir wissen gar nicht, was es war. Aber da ist er zusammengebrochen. Kennst du das? Er hat so viel eingesteckt. Er hat nie drüber geredet, viel gejammert. Er war kein Weichei. Sondern hat das weggesteckt. Aber jetzt war es zu viel. Was zu viel ist, ist zu viel. Und er konnte nicht mehr. Eigentlich wollte er weitermachen, aber ich kann nicht mehr. Ich bin fertig. Es ist aus. Wenn wir darüber nachdenken, was es wohl gewesen sein könnte, er erwähnt ja gar nicht, was es wohl war. Das ist auch gar nicht so wichtig. Ist ja auch bei uns sind es ganz verschiedene Dinge, die uns niederdrücken. Ob das wirtschaftliche Dinge sind, ob das Schmähungen sind, böse Worte, ob das Versagen ist, ob das meine alte Schuld ist, die immer wieder kommt, die alte Sünde, mit der ich nicht fertig werde. Was war es denn? Für den Paulus waren die Schläge Ehrenzeichen, Orden. Er schreibt im Galaterbrief, dass die Narben, das waren tiefe Fleischwunden, die schönsten Ehrenzeichen sind, die er trägt, besser als alle Orden, die Menschen tragen. Trage meine Wunden für Jesus. Kann man alles überwinden, aber einmal ist Schluss. Was zu viel ist, ist zu viel. Was war es in der Provinz Asia? War es dort in Ephesus? wo er schreibt, ich habe mit wilden Tieren gekämpft, das waren fanatisierte Christushasser. Wir kennen das ja. Christushasser. Heute, wo so viele Christen im Martyrium sind und von Menschen gequält werden. Damals ging es um die Ehre der Diana von Ephesus, der großen Göttin, mit diesen vielen Sexsymbolen, die sie trug. Aber damals in Ephesus waren so viele Christen geworden und plötzlich lief das Geschäft nicht mehr mit den Tempeln, die man da gekauft hat. Das war ja eins der sieben Weltwunder. Und die Leute interessierten sich nicht mehr für die Diana. Die wollten mit Jesus den Weg gehen. Und da gab es einen Aufstand, wo Zehntausende zusammenströmten im Stadion und schrien, der Paulus muss sterben, der muss weg. War es das? Ich kann darüber nachdenken, was es wohl war. Ich denke, für den Paulus war es auch eine ganz schlimme Stunde, als die Gemeinden in Galatien, Galatasaray, sie hatten einen Fußballclub, die Galater, Keltengruppe, die so fröhlich das Evangelium von Jesus angenommen haben und dann im Glauben standen. Und plötzlich kam einer rein, ein Prediger, und er hat gesagt, wir müssen die Reinheitsvorschriften achten. Wir müssen selber das tun durch unsere eigene Moral und durch unser Können. Und der Paulus war am Boden zerstört. Wie kann man das herrliche Jesus-Evangelium verfälschen? Es gibt doch kein anderes Evangelium. Was die Note wissen es nicht, was es war. Deine Niederlagen sind ganz besonders schlimm in einer Zeit wie heute, wo alle Menschen so groß sprechen. Wir machen alles, wir können alles. Yes, we can. Oder wir schaffen das. Das ist ein Spruch, den so viele Menschen führen im Munde und sagen, wir werden mit allem fertig, wir kriegen alles unter die Füße. Bloß in der Bibel steht es ganz anders. Da wird erzählt von Männern und Frauen, die schwer geführt wurden, denen Gott Lasten aufgelegt hat, die sie nimmer tragen konnten. Ein Abraham, der nach Moria läuft und den Isaak in der Hand hat und sagt, Vater, wir haben doch gar kein Opfer. Und der Vater schweigt und geht den schweren Weg nach Moria, weil das, was Gott von ihm verlangt, zu schwer ist. Dass ein Jakob, der mit Gott gerungen hat und dann hing das Leben lang, dass einer der großen Jesus-Jünger, Petrus, ein stolzer Mann, war immer ein Elite-Mann, den wir bewundern können, der hat was drauf gehabt. Und dann hat er in einer ganz kleinen, dummen Stunde am Feuer, es war ein Mädchen. Du warst doch auch mit Jesus. Nein, ich war nicht mit Jesus. Ihr kennt doch das, wie das so geht. Und dann läuft er heulend durch die Nacht. Wir wollen doch nicht die Großsprecher sein in unserem Christenleben, die große Sprüche machen, dem, was wir können. Wir wollen von unserem Versagen reden, von unseren schwachen Stunden. Und wir wollen auch das nicht verschweigen, weil ganz viele Leute das hören müssen. Das ist ganz wichtig, unsere christliche Sorgen. Darum ist der Paulus nicht verschweigen. Wir wollen, liebe Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagen. In der Welt gibt es viele Strahlemänner. Und strahle Frauen, man, immer alles okay, krieg alles hin, die lassen nichts raus. Aber herrlich, dass wir drüber reden dürfen, auch heute Morgen, über die dunklen Stunden, das, was sich beschwert. Wie ein Simson in der Bibel, der so schwach war, mit einer tollen körperlichen Kraft beschenkt. Aber wenn er eine Schürze sah, dann brannten bei ihm alle Sicherungen raus und lief eine Frau nach. Was war das alles? Und dann wissen wir, dass der Paulus auch die Krankheiten gab. Nochmal davon reden, wenn wir schon in der Halle vom Pflegedienst sind. Krankheiten sind furchtbar. Störungen des Lebens. Und dann sind wir so klein mit Hut und kommen nicht mehr weiter. Paulus sagt, ich habe einen Pfahl im Fleisch, nicht einen Spreißel. Ich habe einen Pfahl im Fleisch. Und der tut so wahnsinnig weh. Und der hemmt ihn immer, wann er gebraucht wurde. Und er hat zu Gott gebetet, dreimal. Muss bloß beten, dann klappt's. Und der Herr hat gesagt, nein, lass das. Du musst diese Last tragen. Er hat gesagt, das ist für mich, wie wenn Satan mich mit Fäusten schlägt. Stellt euch mal vor. Er, der große Mann, der so viel hatte und so viel gewirkt hat. Das muss ich ganz klar nochmal sagen, Gott lässt das zu. In deinem Leben und im Leben auch der großen Zeugen des Glaubens. Da sagt Paulus, wir waren so am Ende, wir hielten es schon für beschlossen, wir müssen sterben. Das geschah aber, das hat einen Sinn gehabt, das hat Gott zugelassen. Warum hat denn das Gott zugelassen? Damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Ist Gott eigentlich einer, der uns quälen will, der uns kaputt machen will? Nochmal die Liedzeile von vorhin. Gott ist gut, wenn er uns Lasten auferlegt. Was will denn Gott? Warum führt er uns denn an diese Grenze, wo wir nicht mehr können? Warum verzagen wir denn, dass er nicht zum Aushalten, was es auch war, im Leben des Paulus, jetzt rede ich von dir und dem, was an Lasten bei dir zu tragen ist, mit dem du nicht fertig wirst. Das geschah aber, das hat Gott zugelassen, das hat Gott so gemacht und das macht Gott bei seinen Leuten, damit sie, wie heißt es, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen. In unseren Tagen ist das Selbstvertrauen das Allerwichtigste, das dauernd kuriert wird. Ihr kennt die vielen Coaching-Angebote. Wir machen dein Selbstvertrauen groß. Wir machen dich stark, dass du sicher auftreten kannst. Und du kannst das tun. Dein Selbstvertrauen muss wieder gestärkt werden. Aber Gott sagt nein. Dein Selbstvertrauen ist eine Krankheit. Weißt du? Eine Krankheit, die dich von Gott trennt. Weil wir immer wieder meinen, ich kann das alleine. Ich brauche keinen Heiland. So schlecht bin ich auch wieder nicht. Und ich habe meine Gaben und ich kann Gott dafür danken, aber das Selbstvertrauen kann ein Übel sein im Glaubensleben, dass man sich das einbildet, ich kann das alles. Jetzt wundern wir uns, dass ausgerechnet ein Paulus sagt, dass er auf diesem Gebiet mit seinem Selbstvertrauen gekämpft hat. Der Paulus hat doch eigentlich so klar das verkündet wie niemand sonst. Auch im Neuen Testament ist das doch die Spitze. Er sagt, keiner ist gut vor Gott, auch nicht einer. Du kannst die Nöte deines Lebens nicht selber lösen. Wir sind alle so tief gefallen in die Sünde dieser Welt. Und darum gehen wir nicht Römer 1, Römer 3, überall. Du schaffst das alles nicht. Es ist wie ein Schiff, das überladen ist und das plötzlich auf dem Felsenriff aufläuft und leckgeschlagen ist. Und die Schwachstelle ist in unserem Leben immer wieder dieses Selbstvertrauen. Das trägt nicht, auch nicht in deinem Leben, auch nicht in den Krankheiten, auch nicht in den Pleiten deines Berufs, auch nicht in deinen Wirtschaftskrisen. Du kommst mit deinem Selbstvertrauen nie durch. Eine alte Methode, dass man morgens vor dem Spiegel hinsteht und sagt, du bist der Beste, ich bin der Beste. Ach ja, und dann lächelt man fröhlich. Nein, Gott will unser Selbstvertrauen zerstören. Was sagst du, das verstehe ich in der Bibel. Das geschah, dass wir unser Vertrauen nicht setzen auf uns selbst. Darf ich noch mal daran erinnern, im Korintherbrief hatte der Paulus auch viel über das gesprochen, was gelungen ist. Er hat eine ganze Liste aufgezählt, wie viele Leute durch ihn zum Glauben kamen, wie viele Gemeinden er gegründet hat, wie er viel geleistet hat, auch in widrigen Umständen, gerade in den großen Katastrophen. Ich habe mehr gearbeitet als alle anderen, dann sagt er aber, nicht ich, sondern Christus, der mit mir ist. Liebe Brüder und Schwestern, das ist das Geheimnis, ihr jungen Leute. Wenn ihr es früh lernt, in den Nöten eures Schullebens, in den Spannungen mit euren Eltern. Ihr wolltet ja ganz andere sein, als ihr seid. Nicht ich, sondern Jesus muss das in meinem Leben machen. Er ist der Einzige, der Macht hat. Und das zieht sich beim Paulus immer durch. Dass wir tüchtig sind, ist nicht von uns. In unseren Zeiten wird so viel auch gesprochen im Rahmen der Dienste, der Mission, des Gemeindebaus, was man alles macht. Wir müssen das alles machen. Nein, der Herr macht das. Und er braucht Leute, die in den Pleiten ihres Lebens da sitzen. Ich weiß noch, wie ich, wir waren ja zuerst im Schwarzwald, wo ich noch auch Bezirksjugendpfarrer war, und dann nach Stuttgart kam, wurde da einstimmig von dem Kirchengemeinderat berufen. Ich sagte, du musst aufpassen, dass es keinen Krach gibt. Und wenige Wochen später saßen wir da und heulten, weil alles zusammengebrochen ist. Die Hauptmitarbeiterin war davongelaufen. Und wir saßen da und wussten nicht mehr, wie es weitergehen soll. Kennt ihr diese Stunden? Ich weiß noch, wie ich dort im Schwarzwald war, im Schramberg. Dachte immer, ich werde vielleicht Jugendpfarrer von Stuttgart. Theo Sorg hat mir das immer gesagt. Und war ich im Schwarzwald, da oben in Schramberg, gelandet auf der Höhe in Schulgen. Da fange ich die gute Jugendarbeit an. Aber nach ein paar Wochen kam niemand mehr. Kennt ihr die Stunden? Ich kann euch nur erzählen in meinem Leben. Wie Gott einen manchmal in Sackgassen hineinführt, wo man sagt, ich weiß nicht mehr weiter. Das geschieht, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen. Es sind ganz wunderbare Stunden, wenn du auf die Knie gehst und sagst, Herr, ich weiß keinen Schritt mehr weiter. Ich brauche jetzt dich. Und du musst mich weisen aus diesen Dunkelheiten. Und das Schöne ist, wenn ihr das weitererzählt, den vielen, die ihr trefft, die nicht mehr weiter wissen. Wenn ihr euch einmal umschaut bei deinen Freunden, die so stolz auftreten als die großen Könner, wir machen alles und können alles. Wenn du ihnen sagst, das ist alles Lug und Trug, du, da kommst du nicht an. Aber wenn du sagst, du, ich habe es in meinem Leben anders erlebt. Ich war ganz tief am Ende. Ich wusste nicht mehr weiter. Und dann habe ich erlebt, wie Jesus kommt. Das, was Paulus hier erzählt, am Leben verzweifeln. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ist auch bei unseren Kranken, die sagen, ich kann das alles nicht mehr tragen. Besonders im Alter, wo man weiß, es kommt ja keine Besserung mehr. Am Leben verzweifeln. Und dann merkt man, ich stürze in Abgrundtiefe, Abgründe hinein und niemand kann mich halten und ich kann mich selber nicht mehr halten. Das sind die tiefsten und dunkelsten Stunden. Jeder Mensch erlebt das, weil das die wunderbaren Führungen Gottes sind. Am Leben verzagen. Nein, mein Ich, das hat vor Gott keine Kraft mehr. Aber das Wunderbare, jetzt stehen wir mitten in der Passionszeit, die hat begonnen. Ist ja schön, eine Tradition mit dem Sonntag in Vocabit, heute Reminiscere, dass wir uns daran erinnern, dass Jesus das Elend dieser Welt getragen hat. Und er ist Mensch geworden. Jesus hat das erlitten, mich jammert, des Volks. Er hat das gesehen bei den Kranken, bei der trauernden Witwe am Stadttor zu Nein. Er hat das erlebt bei den Leuten, die hinter den gefüllten Kassen saßen, aber wo das Herz leer war, die Zöllner. Und hat das erlebt bei Menschen, die auf dem Sexgebiet alles sich gegönnt haben und doch verzweifelt waren, weil ihr Leben nichts mehr war. Das ist doch alles ein Betrug, als ob das das Leben wäre. Dass wir uns im Wohlstand dafür begeistern können, dass Gott uns das alles wieder schenken muss. Nein, Jesus ist gekommen, hat es auf sich genommen, dieses Kreuz. Damit unser Ich gekreuzigt wird, unser Selbstvertrauen. Dieses Selbstvertrauen, das in diesen Tagen so frech und so überheblich auftritt. Wir machen alles. Wir können nichts und wir erleben das in diesen Tagen, wie selbst die Ministerien und die UNO und die Völkerwelt alle harmlos und nicht mehr wissen, wie diese Welt zu steuern ist und die Wirtschaftsführer und alles zusammenbricht. Du kannst in deinem Leben erleben, es ist nur einer, der dich retten kann. Jesus, der deine Schuld trägt, dein Leben, deine Nichtigkeit, deine Sorgen, dem kannst du sagen, Herr, ich bin am Ende, ich weiß nicht mehr weiter, aber er gibt dir Frieden. Du darfst dich bei ihm ausweinen, in deinen schweren Liebesenttäuschungen, in deiner Ohnmacht. Ich habe das in meinem Leben am herrlichsten immer wieder erfahren, wo ich gescheitert bin im Kampf und im Ringen mit der Sünde. Hast du auch dieses Ringen? Schon als junger Mensch, ich will doch ringen, ich will doch diese Versuchungen meines Lebens, den Schmutz meines Lebens wegkriegen und bin immer wieder erlegen. Das ist doch das Thema. Dass Jesus mich nur rettet aus der Macht der Finsternis und dass ich in die Hölle stürzen kann ohne ihn mit meinem Ich. Und dass mein Ich gekreuzigt ist, da geht es nicht mehr darum, was ich will, sondern Herr, was du willst. So schön in der Passionsgeschichte, wie Jesus in der Nacht von Gethsemane, im Hebräerbrief wird das nochmal gesagt, Jesus hat dein nichtiges Leben getragen, mit Gebet und Schreien und Tränen hat er es vor Gott gebracht. Ja, Vater, ich will nur dich. Weißt du, dass es um das geht? Das Einzige, was in deinem Leben lohnt. Jesus, der sich dir ganz schenkt, dass du in ihm Frieden hast. In der Welt habt ihr Angst. Es gibt keine andere Überwindung als in Jesus, der dir Frieden, Geborgenheit gibt, Freude, Kraft. Und wir gehen von einer Kraft zur anderen, staunen immer wieder, wie er uns aufrichtet. Und dann ist so ein Sonntagmorgen wie heute, mit der herrlichen Frühlingssonne. Aber das Wunderbarste, dass Jesus den Jammer deines Lebens sieht. Darf ich wiederkommen, Herr, mit der alten Schuld? Ja! Es gibt gar keinen, der das in eigener Kraft machen kann. Und dann rühmen wir nichts anderes als das Blut von Jesus. Der hat auch das Heil gebracht für mich und ich freue mich. Jesus, in dir habe ich alles. Ich habe das Leben. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck, mein Ehrenkleid, damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde angehen und bis zur letzten Minute meines Lebens, nicht ich, Herr, sondern du. Du musst viel mehr mich noch in deiner Hand haben. Jetzt hat es uns aber doch noch interessiert, ist das wirklich möglich, dass der Paulus auch diese schwachen Stunden hat? Weißt du, dass er deshalb so viel reden konnte? In Römer 7, wollen habe ich, ich will so viel, aber ich bring's nicht fertig. Der war wie du ein Gescheiterter. Wer will uns erlösen vom Leibe dieses Todes, unseres Fleisches? Ich danke Gott durch Jesus. Jesus, du hast mich errettet. Und nun ist nichts Verdammliches mehr, wenn der Geist Gottes dein Leben erfüllt. Herr Jesus, ich will mich immer mehr dir öffnen. Du sollst mein Leben ergreifen und sollst bei mir sein. Jesus versteht dich besser, als sich irgendein Mensch verstehen kann, mit dieser großen Not deiner Seele. Er versteht dich, weil er deshalb vom Himmel gekommen ist, um diese Menschenschwachheit und das Elend zu tragen, diese Ohnmacht. Wir können nicht. Herr, wir sind am Ende, wir verzagen. Aber dann kommt das Neue, das heißt, sondern wir setzen unsere Hoffnung auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir. Er werde uns auch hinfort erretten. Was war das für ein Augenblick, als in der finsteren Kerkerzelle in Philippi, nach den schrecklichen Peitschenhieben, wo der Rücken aufgehauen war, der Paulus dort mit seinem Begleiter. Sie halten es kaum aus vor Schmerzen, da wurde noch Essig reingerieben in die Wunden und plötzlich haben sie den gekreuzigten Jesus vor Augen. Er starb für mich. Es floss für mich das teure Blut, das Glauben fasse ich. Er lässt mich nicht los. Und dann haben sie angefangen, ihre Loblieder zu singen, ihre wunderbaren Loblieder voll Freude. Ich finde das auch so groß, dass wir es machen in diesen Passionstagen. Und dass uns das ganz neuen Mut gibt. Das ist ein Mut, der nicht zusammenbricht. Das ist der Mut der Märtyrer. Schwache Leute, aber die von Jesus stark gemacht werden. Das macht Jesus aus schwachen Menschen, indem er sie gebraucht und zum Segen setzt. Und eine ganz wunderbare Spur, die er in deinem Leben bringen will und dass du den großen Mut hast mit Jesus. Darum werden wir nicht müde, darum werden wir nicht schwach, darum erliegen wir nicht, darum kommen wir nicht um. Das erdrückt uns nicht, sondern wir stehen wieder auf, weil Jesus uns stark macht. Ich liebe ja so die Liedverse, die haben sich mir seit Kindertagen eingeprägt, wie sie ein Paul Gerhardt gedichtet hat. Nichts, nichts kann mich verdammen. Nichts nimmt mir meinen Mut. Die Hüll und ihre Flammen löscht meines Heilands Blut. Kein Urteil mich erschrecket, kein Unheil mich betrübt, weil mich mit Flügeln decket mein Heiland, der mich liebt. Und dann dürfen die Leute von mir sagen, was sie wollen. Du bist der letzte Depp und du bist der Versager und du kannst nichts. Und ich sage, mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein. Ist voller Freude und singen sieht lauter Sonnenschein. Kein Urteil mich erschrecket, kein Unheil mich betrübt, weil mich mit Flügeln decket mein Heiland, der mich liebt. Und das ist so herrlich, dass man das in einer Tiefe erfassen kann. Ich weiß, wo mein Mut liegt und meine Freude. Und jetzt muss ich doch noch was anfügen, was dem Paulus wichtig war. Das muss euer Zeugnis sein. Ich halte ja jetzt einen Monolog, aber wunderbar ist, wenn ihr das mit anderen redet. An den Kranken bitten, ist ja immer auch eine große Sache, auch mit jungen Menschen, die am Leben verzweifeln, auch in diesen schrecklichen Aussperrzeiten von diesem Virus, wo viele Menschen viel mehr sich das Leben genommen haben aus Verzweiflung und sagen, was ist mein Leben noch wert? Geschäftsleute, die alles verloren haben, Gasthäuser, die um das lang Ersparte geprellt wurden, wie viele Firmen kaputt gingen, Läden nicht mehr gehen. Das, was mein Leben trägt, ist nicht der Wohlstand, es ist nicht die Wirtschaft. Das müsst ihr weiter sagen. Und da sagt der Paulus, wir wollen das nicht verschweigen, weil das so wunderbar ist. Weitersagen und anderen zusprechen, da steht ein Wort für trösten. Und mein Thema heute der Predigt war, wie Gott tröstet. Das steht ja im ganzen ersten Kapitel, müsst ihr doch lesen. Da sagt der Paulus, das macht Gott mit uns, weil wir nur aus der erfahrenen und erlebten Praxis wirklich trösten können. Ihr wisst doch, wie Trost auch sein kann, wenn einer viele Worte macht. Oder der geplagte Hiob sagt zu seinen treuen Freunden, die ihm lange Reden halten, ihr seid mir leidige Tröster, haut ab, ich kann es nicht ertragen. Aber der geistliche Trost, den Jesus in uns wirkt, aus den Krisen unseres Lebens, auch wenn du die Prüfung nicht bestanden hast, das ist doch kein Thema. Für Jesus, der dich berufen hat und der durch dein Leben wirken will, was die Frage, wo er dich braucht. Und dann sagt Paulus, dass wir das weitersagen können, trösten können, die, die ohne Trost sind, der uns tröstet in aller Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden sind. Und die Leiden von Christus, die sind für uns eine Freude, weil sie uns der größte Trost ist. Er sagt dann zwar, ich freue mich meiner Bedrängnis und meiner Leiden, dann bin ich bei Jesus ganz nah dran. Und weiß, je tiefer ich durch Schwierigkeiten gehe, umso mehr wird Jesus mir zum Heil. Da steht ein Wort im Griechischen, Parakalein, für trösten. Und was ist ein Parakalein? Das ist das Wort, wo Jesus gebraucht, Johannes 16, Paraklet, der Tröster. Der Heilige Geist ist der Paraklet, der Tröster. Das muss Jesus in deinem Leben dir aufzeigen und erhellen. In den Nöten deines Lebens. Ich war ja 40 Jahre in der Gemeinde tätig und muss sagen, jedes Mal hatte ich Zittern und Zagen, bei den Schwerkranken einen Besuch zu machen. Das wirkt ja so komisch. Ich bin fit und die liegen in Schmerzen da und bin erquickt und getröstet zurückgekommen. Ihr werdet merken, gerade die Leute, die ganz schwer durchmischen im Leben, die können einem herrlichen Trost geben. Das sind die großen Gaben in den Gemeinden. Leute, die Jesus erlebt haben mit seinem Trost. Lasst mich schließen mit einem Wort. Es ist ja schade, dass wir heute so wenig auswendig lernen. Das muss man auswendig lernen. 1563 in Heidelberg, der Heidelberger Katechismus. Kurz die Glaubenslehre zusammengefasst. Und die Frage 1, das müssen die Kinder lernen. Und bis heute ist das in vielen Ländern der Welt, ist der Heidelberger Katechismus, nicht der lutherische, sondern der Heidelberger von Kurfürst Friedrich III. Von der Pfalz. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? So die Frage, was würdest du dann sagen? Das heißt, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus der Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen. Ja, dass mir alles, auch das Schwerste, zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Der Gott der Barmherzigkeit, den musst du kennen. Den Gott allen Trostes. Amen. Lieber Herr, du kennst auch die Nöte, die uns nachts nicht schlafen lassen. Und wie wir auch leiden am eigenen Versagen, wir wollten dir gern mehr Ehre machen, wollten viel mehr ein gehorsames Herz haben, und wir versagen in so vielem. Ja, der Teufel ist listiger als alles andere in der Welt, auch im Leben von gläubigen Menschen. Aber wir kommen zu dir, weil du der Sieger bist und weil du am Kreuz alle Schuld, alles Versagen, alles Elend der Welt getragen hast. Und weil das Gottesreich mit dir, dem Gekreuzigten, beginnt und dass du in unserem Leben die Herrschaft hast, dass es jeder Tag, den wir noch leben, im Aufblick zu dir gelebt wird. Herr, wir bitten jetzt für die Bedrängten, für die Leidenden, auch für die, mit denen wir in den nächsten Tagen jetzt Gespräche führen, dass wir das einfach so schlicht erzählen und nicht Sprüche machen, wie man das selber machen kann, sondern wie du heilst. Du heilst, o Liebe, all meinen Jammer. Du stillst, o Liebe, mein tiefstes Weh. Danke, Herr, dass du das machst und dass wir davon weitersagen dürfen in einer Welt, die keinen Trost hat, in einer trostlosen Welt, unter so vielen Menschen, die am Leben verzagen. Und dann freuen wir uns auch in den herrlichen Gaben dieses aufbrechenden Frühlings. Wir danken dir für unser Leib, unser Leben, den wir neu mit dir gebrauchen dürfen, dass wir alles dir zum Dienst übergeben dürfen. Nimm unser Leben, nimm unser Geld, nimm unser ganzes Wesen. Wir wollen dir dienen und deinen Namen groß machen. Danke, Herr, auch in dieser Gemeinde, dass du hier wirkst, auch in all den Gruppen. Segne alle, die hier dabei sind, aber auch die, die jetzt nur über die Technik mit uns verbunden sind. Segne sie und gib ihnen deinen Frieden, deine Freude und die Geborgenheit und die Auferstehungskraft schon jetzt in einem toten, sterbenden Leib. Amen.